Wir möchten den Petrusbrief heute, 1. Petrus Kapitel 5, aufschlagen. Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens herzlich bedanken für die schöne Woche mit Ihnen. Wir haben ja heute noch einen Tag zusammen, aber vielen Dank für alle Gebete. Wir beten oft und der Herr erhört unsere Gebete. Das ist so schön zu erleben immer wieder und auch für die Gastfreundschaft und für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben durften. 1. Petrus 5, es passt heute alles so gut zusammen, was schon gesagt wurde. Ich staunte, denn wir haben da von Hochmut gelesen und von Demut gehört und von Kümmernissen. Das sind alles Themen, die in diesem 5. Kapitel vorkommen, im Petrusbrief. Es geht hier darum, dass der Apostel uns Hilfen gibt für Wanderer zwischen zwei Welten, Pilger zwischen zwei Welten. Und jetzt wird er betonen, dass sie in einer Bruderschaft leben, das heißt, dass sie zusammen unterwegs sind. Bruderschaft heißt auch Schwesternschaft, also sie müssen sich nicht irgendwie ausgeschlossen fühlen bei dem Wort Bruderschaft. Das ist ein allgemeines Wort. Das meinte einfach die Gemeinschaft der Gläubigen als Geschwister. Das Griechische kennt gar kein Wort für Geschwister, kennt nur das Wort Bruder oder Schwester. Und oft steht das Wort Bruder für Geschwister auch. Hier also lesen wir die Verse, die ersten Verse. Zuerst geht es um die Älteren oder Ältesten, die Verse 1 bis 4. Dann geht es um Jüngeren, Vers 5. Und dann Allgemeines noch. Die Ältesten unter euch rufe ich auf, der ich ein Mitältester und ein Zeuge der Leiden des Christus bin, auch ein Teilhaber an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch und übt Aufsicht, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwilligerweise. Nicht um schändlichen Vorteil, sondern aus freien Stücken. Nicht als solche, die über die Losanteile herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Und ist der oberste Hirte offenbar geworden, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit davontragen. Älteste oder Ältere, das Wort kann so oder so übersetzt werden. Hier ist wahrscheinlich gemeint Älteste im Sinne von Leiter, Führer, Hirten in der Gemeinde, Aufseher, Vorsteher, solche Begriffe werden da verwendet. Aber grundsätzlich gilt das ja schon, dass die Älteren Seelsorger sein sollten. Die Älteren im Glauben, die haben schon viel erlebt. Die haben viel durchgemacht, die haben sind lange Zeit mit dem Herrn gegangen und sie haben immer Seelsorgeaufgaben für die anderen. Also in dem Sinn sollte es in der Gemeinde Jesu nicht so sein, dass man alt geworden ist und in geistlicher Hinsicht ein Kind geblieben ist. Das ist nicht so vorgesehen. Wir dürfen wachsen, wir dürfen zunehmen. Aber hier spricht er wahrscheinlich die Ältesten, also hier im Sinne von Leiter an. Er sagt hier, der ich ein Mitältester bin. Er selber war einer der Ältesten, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem gewesen. Später dann auch in anderen Gegenden. Er war als Missionar unterwegs, als Apostel. Die Apostel waren immer die ersten Hirten, wenn sie hinkamen und es kamen Menschen zum Glauben, dann waren die Apostel die ersten Hirten, bis sie weiterzogen. Er achtet sich als Bruder unter Brüdern, nicht als Papst, gar nicht. Und so durch die Blume will er den anderen auch sagen, dass sie sich auch so verstehen sollen, als Bruder unter Brüdern. Und als ein Zeuge, er sagt hier, ein Zeuge der Leiden Christi. Er war bereit zu leiden und er hat einiges an Leiden durchgemacht. Wie hat der Herr den Petrus verändert? Zuerst hat er Angst gehabt, dass er um seine Haut und hat dann Jesus verleugnet. Aber später wurde er ein Mann, der gelitten hat. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 41 lesen wir, sie zogen von der Gegenwart des Hohen Rates mit Freude hinweg, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen verunehrt zu werden. Die wurden geschlagen vor dem Hohen Rat dort in Jerusalem. Und sie gingen fröhlich weg. Wir haben die Ehre gehabt, für Jesus leiden zu dürfen. Seid auch ihr bereit zu leiden, sagt er damit indirekt den Geschwistern hier, den Ältesten hier in den Gemeinden in Kleinasien. Aber er sagt nicht nur, dass er ein Mitältester ist und nicht nur, dass er ein Zeuge der Leiden Christi ist, er sagt auch, dass er Teilhaber ist an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Er sagt, schaut, ich warte auf die Belohnung dort. Und wir alle dürfen uns auf diesen Zeitpunkt, auf diese Zeit hin freuen. Es wird sich gelohnt haben. So für manchen Ältesten in einer Gemeinde ist es eine ziemlich mühsame Arbeit. Aber er sagt, es wird sich gelohnt haben, wenn wir eines Tages zurückschauen und in unserem Dienst treu gewesen sind, dann werden wir sagen, es hat sich gelohnt. Was sagt er jetzt diesen Ältesten? Hier sind drei Dinge, oder vielleicht mal hier zwei. Er sagt, seid Hirten und übt Aufsicht. Vers 2. Seid Hirten, vielleicht steht bei ihnen, weidet die Herde, das ist das Gleiche. Ein Hirte sein oder weiden, das ist dasselbe Wort im Griechischen. Also das heißt, sie sollen da sein für die kleine Herde. Kleine Herde, im Griechischen steht hier Herdchen. Ich weiß nicht, wie man das sagt, ach, sagt man das so im Deutschen, Herdchen. Kleine Herde. Die Gläubigen sind immer eine kleine Herde im Vergleich zur Mehrheit der Menschen, die den Herrn Jesus nicht annehmen. Hütet die Herde, weidet die Herde, das heißt, versorgt sie mit Speise und schaut, wo Gefahren sind. Das sind diese zwei Aufgaben, die der Hirte hat. Er soll schauen, dass die Schafe mit guter Speise versorgt werden. Das heißt nicht, dass nur der Hirte predigt, natürlich nicht, aber er hat zu schauen, dass das Wort Gottes an der ersten Stelle bleibt und dass die Menschen durch das Wort Gottes genährt werden, nicht durch irgendetwas. Und hüten die Herde, das heißt Gefahr rufen. Da kommt der Wolf, Achtung! Ja, der Wolf, da müssen wir zusammenbleiben. Der Wolf möchte nämlich irgendein Schaf, er möchte schrecken und dann, wenn ein Schaf ausschert und alleine ist, meistens sind es die jüngeren Schafe, dann kann er es packen. Aber wenn die Herde zusammen ist, wenn die alle zusammenstehen, hat der Wolf keine Chance. Gefahr rufen, frühzeitig erkennen, wo die Gefahr ist und auch die Geschwister aufrufen, wir müssen zusammenbleiben. Keiner darf irgendwie so verloren gehen und individuelle Wege gehen. Hütet die kleine Herde. Übrigens, wenn ich hier das kurz noch sagen darf, es gibt heute eine Bewegung, die nennt sich Gemeindewachstumsbewegung. Die haben den Sinn, die meinen immer, die kleine Herde muss groß werden. Das ist uns nicht versprochen. Das kann man gar nicht sagen. Manche meinen, überall, wo es Christen gibt, müssen es gleich viele werden. Wieso? Wo steht das geschrieben? Vielleicht werden es sogar weniger an manchen Orten. Natürlich wollen wir, dass Menschen den Herrn begegnen. Natürlich wollen wir evangelisieren. Natürlich wollen wir, dass Menschen zu Christus kommen. Aber wir evangelisieren nicht, damit wir viele Leute in der Versammlung haben. Nein. Wir verkündigen das Evangelium, damit Menschen gerettet werden vor der Hölle. Das ist unser Anliegen. Nicht, dass sie zu uns kommen. Das wird uns nichts helfen. Wir möchten, dass Menschen zu Christus kommen. Es geht nicht darum, dass die Zahl der Christen an jedem Ort zunehmen wird. Das wissen wir gar nicht. Manchmal wird es sein, vielleicht sogar oft. Aber das ist nicht versprochen. Wichtig ist aber, dass die, die den Herrn nachfolgen, dass sie klar dem Herrn nachfolgen. Wissen Sie, es gibt Leute, die sagen, damit wir mehr Menschen erreichen, verwässern wir das Evangelium. Wir müssen ja nicht alles predigen. Wir müssen die unangenehmen Dinge ja nicht sagen. Ja? Und dann verwässert man die Botschaft, damit man mehr Leute hat. Das hat der Gemeinde Jesu sehr, sehr geschadet. Hier in Deutschland, in anderen Ländern. Wir sind eine kleine Herde und wir freuen uns für jeden Menschen, der zu Christus kommt. Seid Hirten über die kleine Herde, übt Aufsicht, sagt er hier, übt Aufsicht. Also es geht nicht um die Position, ihr seid hier die Chefs, sondern es geht darum, dass sie vorangehen und dass sie schauen, nachschauen. Aufsicht üben heißt nicht Polizist sein, sondern Aufsicht üben heißt nachschauen. Wie geht's denn denjenigen? Und jetzt gibt er drei Hinweise, wie dieser Auftrag der Ältesten zu geschehen hat. Vers 2 in der Mitte bis Vers 3. Das erste ist, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Also nicht aus Zwang. Das ist manchmal schwer zu führen, besonders in einer Zeit, wo die Menschen nicht auf das Wort Gottes hören wollen. Die wollen sich einige Teile herausnehmen, die denen passen, die anderen nicht. Da ist es oft schwer für Lehrer und für Hirten und für Aufseher, für Menschen, die vorangehen sollen, ist es oft schwer. Und sie stehen manchmal in der Versuchung, Kompromisse zu machen. Aber der Hirte soll mit gutem Beispiel vorangehen. Er soll ein Vorbild sein in seiner Haltung, klar den Weg mit dem Herrn gehen, sodass die anderen ihm nachahmen können. Das ist hier gemeint. Übt Aufsicht nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Uns erdrücken lassen von Sorgen und Mühen, dann wird alles schwierig, sondern dem Herrn. Man dient dem Herrn. Das zweite ist nicht um schändlichen Vorteils willen oder nicht für Gewinn, sondern bereitwillig. Das heißt, keine irdischen Motive. Wir arbeiten nicht für Geld. Wir tun unseren Dienst nicht, um irgendwo Geld zu bekommen. Nein. Wir tun den Dienst dem Herrn Jesus und wir tun unseren Dienst gratis. Jeder tut seinen Dienst gratis, auch der leitet, tut seinen Dienst für den Herrn Jesus. Auch dann, wenn man keine Anerkennung bekommt, man tut die Arbeit weiter für den Herrn Jesus. Wissen Sie, der Herr Jesus hat den Petrus einmal gefragt. Da gab es ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und dem Petrus. Und da ging es um das Thema Schafe. Und die Frage, die der Herr Jesus gestellt hat, war, liebst du mich? Er hat nicht gefragt, du Petrus, liebst du Schafe? Dann sei Hirte über meine Schafe. Es geht nicht darum, ob man Schafe liebt. Es geht darum, ob wir den großen Hirten lieben. Und wenn wir den großen Hirten lieben, dann tun wir die Arbeit für den Hirten, auch wenn die Schafe mal Schwierigkeiten bereiten. Wir tun es für den Herrn. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Das Dritte, das er sagt, ist, nicht als solche, die herrschen über ihre Anteile, sondern als Vorbilder. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 24. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Mitarbeiter an eurer Freude. Ihr steht nämlich durch den Glauben. Er ist 2. Korinther 1, Vers 24. Also wir tun nicht so, als ob wir die Chef sind, der Boss über den anderen. Nein, wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus. Und ihm dienen wir alle zusammen. Wir sind Brüder unter Brüdern, Schwestern unter Schwestern. Wir verstehen uns immer als Sklavendiener, als solche, die dem anderen dienen, die den anderen helfen wollen, nicht als solche, die einfach bestimmen. Wichtig ist, dass wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Und der Hirte muss besonders darauf achten, dass die Herde dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Deshalb muss er ganz immer wieder zurückrufen zum Wort Gottes. Wie sagt es die Schrift? Und wir tun so, wie die Schrift sagt, wie der Herr sagt. Ja, das waren einige Worte an die Hirten. Zum Schluss, Vers 4, kommt eine Motivation, die Belohnung. Wenn der oberste Hirte offenbar geworden ist, werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit bekommen, den Siegeskranz. Bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn er kommen wird, wenn er offenbar geworden ist, dann bekommen wir etwas Unvergängliches, eine Siegeskrone, ein Siegeskranz, also eine Belohnung, und zwar unvergänglich. Jeder bekommt seinen Lohn, jeder erhält seinen Lohn, 1. Korinther 4, Vers 5, jeder nach seiner Arbeit. Dort in 1. Korinther 4, Vers 5 darf ich das zitieren, fällt nicht ein Urteil über etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der ans Licht bringen wird das Verborgene der Finsternis und offenbaren wird die Entschlüsse der Herzen. Und dann wird einem jeden von Gott das Lob zuteil werden. Also dann wird jeder sein Lob bekommen, jeder Arbeiter. Und inzwischen tun wir unseren Dienst gratis. Der Herr wird uns zu seiner Zeit belohnen. Übrigens, wenn ich hier spreche von gratis, dann heißt das nicht, dass wir als Geschwister nicht schauen, wie geht's denen, die sich einsetzen. Es gibt in der Gemeinde etliche, die sich sehr, sehr stark einsetzen für den Herrn. Und so mancher muss von seinem Beruf was abschneiden, von der Zeit, kann vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen, weil er sich so einsetzt für die Gemeinde. Und die Gemeinde soll schauen, wenn das der Fall ist, dann ist die Gemeinde aufgerufen, vor dem Herrn zu prüfen, sollten wir nicht schauen, ob wir den Bruder ein bisschen freistellen können, damit er seine Arbeit noch besser machen kann. Das ist ein biblisches Prinzip, das hat Paulus gelehrt. Wer da unterwiesen wird, also es geht hier um die Gemeinde und Gemeindearbeit, der soll dem, der ihn unterweist, versorgen. Vielleicht braucht er etwas. Man schaut, wie geht es dem eigentlich materiell? Und dann lässt man ihm etwas zukommen aus Liebe, nicht aus Bezahlung. Wir tun keinen Dienst aus Bezahlung. Niemand wird bezahlt. Aber aus Liebe schaut man, der braucht etwas. Und dann hilft man ihm weiter, sodass er seinen Dienst noch besser tun kann. Dann Vers 5 bis 9. Jetzt kommen Aufrufe für Gläubige allgemein. Zuerst die Jüngeren, jetzt dürfen die Jüngeren horchen, was gibt es für die Jüngeren zu sagen? Ebenso die Jüngeren, also die Jüngeren sollen auch, was sollen sie? Seid den Ältesten oder Älteren untergeordnet. Das heißt, unterordnet euch. Wir haben schon gehört, Kapitel 2, die unter dem Staat soll man sich unterordnen. Dem König oder dem Bundeskanzler oder was auch immer. Dann haben wir gelesen von den Sklaven, sie sollen sich unterordnen. Dann haben wir gelesen von den Frauen in der Ehe, sie sollen sich unterordnen. Jetzt spricht er die Jüngeren an, sie sollen sich unterordnen. Das ist immer ein wichtiges Thema in diesem Brief. Immer wieder kommt er darauf zurück, unterordnen. Das ist eine große Hilfe, denn wenn wir als Gläubige nicht lernen, den unteren Weg zu gehen, wie werden wir jemals andere führen können? Man kann nicht lehren, wenn man nichts weiß, und man kann nicht führen, wo man nicht selber gegangen ist. Man kann nicht eines Tages andere führen, wenn man selber nie gelernt hat, zu folgen. Heute wurde von Folgen schon mehrmals gesungen und gesprochen. Folgen. Es ist nicht die Aufgabe der Älteren oder der Ältesten, dass sie Unterordnung fordern, sie sagen, ihr müsst euch mir unterordnen. So nicht. Das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, dass jeder jedem dient. Aber die Jüngeren sind aufgerufen vom Herrn Jesus in ganz besonderer Weise. Unterordnet euch den Älteren. Das ist heute nicht mehr modern. Was hast du mir zu sagen? Ich werde schon selber meinen Weg finden. So geht's nicht. Das sind die Worte der Welt. Unter Christen redet man nicht so. Da hört man auf die Älteren. Und man ist bereit, sich was sagen zu lassen. Die älteren Frauen, weil hier sitzen einige Reihe ältere Frauen. Die Aufgabe der älteren Frauen ist es, jüngere Frauen zu unterweisen. Und die jüngeren Frauen, hier sitzen einige jüngere Frauen. Die jüngeren Frauen sollten sich unterweisen lassen von den älteren Frauen. Wie macht man das? Wie geht man um? Wie ist es in der Ehe? Wie tut man das? Wie dient man dem Herrn treu? Und die Älteren haben eine Aufgabe. Bis sie sterben, haben sie die Aufgabe, jüngere Frauen zu unterweisen, wenn sie eine ältere Frau sind. Beten Sie, dass der Herr Ihnen Gelegenheiten gibt, wo Sie das weitergeben können, was Sie gelernt haben in Ihrem Leben. Und wenn Sie eine jüngere Frau sind, dann beten Sie, dass der Herr Ihnen hilft und Ihnen ältere Frauen zur Seite steht, die Ihnen weise Ratschläge geben können für das Leben. Sagen Sie nicht, wir leben in einer anderen Zeit und ihr habt das anders gemacht, weil wir wissen das alles besser. Wir wissen es nicht besser. Das sind wichtige Ermahnungen hier des Apostels Petrus durch den Heiligen Geist. Und es ist Gott, der hier diese Ermahnungen gibt. Weiter, in der Mitte von Vers 5 werden alle angesprochen. Alle aber werdet untereinander untergeordnet oder unterordnet euch alle untereinander und bindet euch eine demütige Gesinnung um. So heißt es hier wörtlich im Griechischen. Bindet euch eine Schürze um, wie ein Sklave oder ein Diener oder wie eine Küchenfrau, die Schürze sich umbindet, wenn sie jetzt an die Arbeit geht. Oder die Gartenfrau, wenn sie in den Garten geht, man geht jetzt an die Arbeit. Ja? Man bindet sich eine Schürze um. Das ist ein Schlagwort geworden, als Bildwort für: Seid bereit, euch zu unterordnen und macht euch dran zu dienen. Macht euch dran zu dienen, und zwar allen, jeder untereinander. Und zwar alle in dem Zusammenhang, wie die Schrift das sagt. Das heißt also nicht, dass die Frauen gegen die Männer rebellieren sollen oder dass der Mann nicht das Haupt der Frau ist. Das hat Petrus gesagt, das hat Paulus gesagt. Sondern gemeint ist die Gesinnung Jesu Christi. Was ist die Gesinnung Jesu Christi? Er hat die Gesinnung eines Dieners übernommen. Ja, war er denn nicht der Herr? Doch, er war der Herr und trotzdem hat er sich nicht geschont und war es ihm nicht zu dumm, ein Diener zu werden für die anderen, und zwar ein Sklave bis zum Tode. Und er sagt, in dieser Gesinnung sollten sie auch sein. Paulus sagt das auch, jeder habe die Gesinnung, die auch in Jesus Christus war. Der hat es nicht für einen Raub geachtet, dass man Gott gleich sein soll, sondern er hat es freiwillig aufgegeben, ist ein Mensch geworden wie wir, und als Mensch hat er sich als Sklave erwiesen und ist gehorsam gewesen bis zum Tod, ja zu einem Kreuzestod. Philipper 2. Und da sagt Paulus im Philipper Kapitel 2, Vers 3, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und Petrus sagt, unterordnet euch alle untereinander, das ist haargenau dasselbe, den anderen höher achten als sich selbst, durch Dienen, indem man aufeinander hört, indem man einander liebt, indem man einander annimmt. Wir haben keine Rechte. Wir sollen nicht anfangen, als Christen zu sagen, aber ich habe ein Recht darauf. Wir haben gar keine Rechte. Ein Bruder, gab es einen Streit zwischen zwei Brüdern. Der eine hat ein Grundstück bekommen und freute sich schon auf das Haus, das er bauen wird. Und der andere bekam auch ein Grundstück, das war gerade vor ihm. Und er würde ihm durch dieses Grundstück die Sonne wegnehmen. Und jetzt haben sie gestritten. Er hat gesagt, du kannst doch hier nicht vor mir bauen. Wenn du hier vor mir baust, dann habe ich keine Sonne mehr. Ich habe ein Recht auf die Sonne in meinem Haus. Was soll das? Was soll diese Streiterei? Wir haben doch gar keine Rechte. Christus hat das Recht. Und wenn der Herr das so führt, dann gehe ich halt den unteren Weg. Warum lasst ihr euch nicht übervorteilen, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist? Warum lasst ihr euch überhaupt nicht übervorteilen. Warum seid ihr nicht bereit, den unteren Weg zu gehen? Also, alle aber, indem ihr euch unterordnet, bindet euch die Demut um, sozusagen wie einen Schurz, bindet euch die Demut um. Was ist die Demut? Die Demut ist eine niedere Gesinnung. So heißt das Wort buchstäblich. Eine niedere Gesinnung haben. Seid dienstbereit. Das heißt, seid bereit wie ein Sklave, der einen Schurz sich umbindet, dem anderen die Füße zu waschen oder sonstige Sklavendienste zu tun. Ich als Christ muss bereit sein, ein Fußabstreifer zu sein, hat ein Bruder mal gesagt. Und er hat recht gesagt. Ich muss bereit sein, der zu sein, wo die anderen ihre Füße abstreifen. Den untersten Weg zu gehen. Der Herr Jesus ist doch viel weiter hinuntergegangen. Wir müssen diesen kleinen Weg gehen, den unteren Weg. Das ist nicht viel. Aber was für ein Weg ist er gegangen? Von so hoch zu so tief, wie niemand von uns gegangen ist. Und das stellt er ihnen vor Augen, damit er will sie dadurch ermutigen. Er will da gar nicht strafpredigen, das ist nicht sein Anliegen, aber er möchte die Geschwister ermutigen zu einer echten Bruderschaft. Und dann eine echte Bruderschaft, echte Geschwisternschaft entsteht dann, wenn wir in der Haltung miteinander umgehen. Das ist sehr, sehr schön. Sagt der eine, darf ich dir helfen? Sagt, nein, nein, ich helfe dir. Nein, ich möchte dir helfen. Und man hilft sich gegenseitig, man dient sich. Oder man sagt gar nichts und dient. Und man denkt sich nicht, während man dient, eigentlich hätten die anderen mir auch helfen können, oder? Und ich muss immer das Letzte machen. Nicht so denken. Der Herr Jesus hat das Letzte getan. Und wenn wir den unteren Weg gehen, dann sind wir dem Herrn Jesus ein bisschen ähnlich. Und wollten wir nicht Christus ähnlich werden? War das nicht unser Wunsch? Jetzt kommt die Begründung. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir uns innerlich über den Bruder oder die Schwester aufregen und überheben, dann bekommen wir einen Feind. Wissen Sie wen? Gott widersetzt sich den Hochmütigen. Ich möchte Gott nicht zum Feind haben. Das will ich nicht. Und oft merke ich, jetzt war ich aber stolz. Da muss ich mich schnell demütigen unter dem Herrn. Ich möchte nicht ihn als Feind gegen mich haben. Das ist eine ernste Angelegenheit. Gott widersetzt sich den Hochmütigen. Wissen Sie, ich merke, ganz viel Streitigkeiten unter Christen gibt es einfach deshalb, weil wir stur sind und Egoisten sind und wir sind irgendwie alle gleich. Irgendwie sind die Menschen alle so gleich geartet. Man denkt zuerst an sich selber. Und jetzt kommt der Herr Jesus, kommt in unser Leben und sagt, wir denken jetzt um, wir gehen den anderen Weg. Wir suchen den Vorteil der anderen, nicht den Vorteil von uns selbst. Gott widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Petrus sagt hier, ihr wollt ja Gnade haben, oder? Ihr wollt ja, dass Gott auf eurer Seite ist, ihr wollt ja den Segen. Also, jetzt wisst ihr, welchen Weg ihr zu gehen habt, dann wird die Gnade Gottes reich fließen. Und er wird euch beschenken. Gnade heißt, etwas Unverdientes bekommen. Gott hilft uns unverdienterweise. Gott beschenkt uns unverdienterweise. Gott vergibt uns unverdienterweise. Demütige Leute sind hilflose Leute. Und Gott hilft solchen Leuten. Und wenn wir irgendwo gemerkt haben, meine Haltung war nicht richtig, kommen wir schnell zum Herrn und sagen, Herr, das war nicht in Ordnung vor dir. Und was bin ich eigentlich? Gar nichts bin ich. Bin nur ein Sünder, der eigentlich das Schlimmste verdient hätte. Und du hast mit allem mich beschenkt. Ich komme zu dir. Hochmut ist, was ist eigentlich Hochmut? Hochmut ist, wenn wir nicht im Rahmen bleiben. Sie kennen das, dass man den Rahmen sprengt? Gott hat einen Rahmen, da ist ein Bild. Denken Sie, zu Hause haben Sie Bilder und da haben Sie einen Rahmen. Und das Bild passt genau in den Rahmen. Gott hat ein Bild von uns, er macht sich ein Bild von uns. Er sagt, so und so bist du und du passt in diesen Rahmen hinein. Und was wollen wir? Wir möchten über den Rahmen hinaus. Wir wollen uns aufblähen, wie wenn das Bild sich jetzt ein bisschen strecken würde, und dann geht das über den Rahmen hinaus. Weil wir ein anderes Bild von uns selber haben, als Gott hat. Und was muss Gott dann machen? Dann muss er uns demütigen, sagen, komm heim, komm nach Hause, mein lieber Freund. Und dann passiert so etwas wie mit der Milch und mit den Eiern und mit dem Holz, das am Boden liegt und so weiter. Und immer verliert die Arbeitsstelle. Dann kommt man wieder heim. Ah, aha. Jetzt lernt man, das richtige Bild von sich selbst zu bekommen. Manche haben vielleicht ein zu kleines Bild von sich. Die sagen, nein, ich kann überhaupt nichts. Ich bin gar nichts, ich kann nichts. Und dann tun sie gar nichts. Das ist auch nicht biblisch. Also wir müssen nicht so denken, ich bin eine Null. Das steht nicht in der Bibel, dass wir eine Null sind. Wir sind von Gott begabt. Und wenn der Herr uns etwas geschenkt hat, dann wollen wir im Blick auf das, was der Herr uns geschenkt hat, vorangehen und sagen, gut, jetzt machen wir das. Und wir machen es in der Kraft Gottes, nicht in der eigenen, in der Kraft Gottes. Wir müssen nicht sagen, ja, ich habe es in Schwachheit getan. Nein, wir haben es in Kraft getan, nicht von meiner Kraft, aber in der Kraft des Herrn habe ich es getan. Dann dürfen wir mutig vorangehen, aber nicht den Ruhm für uns selber einheimsen. Den Ruhm, den wollen wir dem Herrn Jesus lassen, denn wenn irgendwo Frucht entstanden ist, dann hat ja er etwas getan. Aber er hat uns verwendet. Und das möchte er. Jeden in der Gemeinde Jesu möchte er verwenden. Und wenn Sie noch nicht Christ sind, wenn Sie sich noch nicht klar sind, ob Sie selber überhaupt Christ sind, dann machen Sie das einfach heute. Geben Sie dem Herrn Ihr Leben, sagen Sie, Herr Jesus Christus, rette mich, ich möchte nur auf dich vertrauen. Nimm mein sündiges Leben hin, ich will dir dienen. Und Sie dürfen ab dieser Sekunde dem Herrn dienen. Ab dieser Sekunde wird der Herr Sie schon gebrauchen für sein ewiges Königreich. So wunderbar ist die Gemeinde Gottes. Den Demütigen gibt er Gnade. Alles ist Geschenk. Weiter, Vers 6. So lasst uns also demütigen. Wollen wir uns also demütigen? Entschuldigung, lasst euch also demütigen unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Die rechte Zeit ist vielleicht in der Ewigkeit. Manchmal erhöht er uns schon hier. Irgendwie stellt er uns wohin, wo wir dem Herrn Ehre bereiten dürfen. Lasst euch also demütigen unter der mächtigen Hand Gottes, das heißt unter der Gewalt Gottes. Wir stehen, seitdem wir uns zu Jesus Christus gewandt haben, stehen wir unter der Gewalt Gottes, unter der Hand Gottes, zum Guten. Er wird uns beschützen, aber er möchte auch uns klar machen, dass er der Herr bleiben möchte in unserem Leben. Das ist ein Trost, dass er für uns sorgt, und das ist eine Herausforderung, dass ich weiß, ich darf ihm dienen. Der Herr gebraucht keine fleischlichen Christen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns demütigen in seine Hand, und dann wird er uns gebrauchen. Vers 7. Also wir sollen uns demütigen unter der mächtigen Hand Gottes. Vers 7, nachdem ihr eure ganze Sorge auf ihn abgeworfen habt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Vers 6 und Vers 7. Vers 6 ist die Rede von demütigen, dass wir uns demütigen lassen. Und Vers 7 ist davon die Rede, dass wir unsere Sorge ganz auf ihn abwerfen. Und im Griechischen heißt es so, lasst euch demütigen, Vers 7, nachdem ihr eure ganze Sorge auf ihn geworfen habt. Das heißt, zuerst muss ich die Sorge abwerfen, um mich so richtig demütigen zu können. Oder man könnte auch übersetzen, indem ihr eure Sorge auf ihn abgeworfen habt. Das wäre auch möglich. Das heißt, ich demütige mich auch dadurch, dass ich meine ganze Sorge auf ihn abwerfe. Sorgen, das ist so eine Sache mit den Sorgen. Man macht sich Sorgen. Sorgen sind wie ein kreisender Wirbelwind von Gedanken, die mich abziehen wollen von Jesus Christus, haben oft mit Angst zu tun, ziehen das Denken weg in irgendeine Richtung. Und er sagt deshalb, wir müssen werfen lernen. Wir müssen lernen zu werfen. Was sollen wir denn werfen? Die Sorgen müssen wir werfen. Auf ihn abwerfen. Das heißt, wie geht das? Das geht so, in 4 Schritten. Zuerst einmal muss ich mir klar werden, dass ich mich sorge. Ich muss mir zuerst einmal klar werden, dass ich mich sorge, dass ich mir Sorgen mache. Das heißt, erstens, die Sorgen identifizieren. Zweitens, die Sorgen im Gebet konkret formulieren. Ihm sagen, Herr, mich bedrückt Folgendes. Könntest du mir jetzt ein bisschen zuhören, Herr? Ich habe jetzt Schwierigkeiten. Und mich bedrückt dies und das. Der hat gesagt das und das. Und dann erzählen wir dem Herrn, was der andere gesagt hat. Wissen Sie, der Hiskia hat das auch gemacht. Hiskia bekam einen Brief, einen bösen Brief. Was hat er gemacht? Der geht in den Tempel, breitet den Brief aus vor dem Herrn und sagt, bitteschön, Herr, lies einmal. Lies einmal, was der schreibt. Also so wortwörtlich steht es nicht so drin, aber er sagt, er breitet den Brief aus vor dem Herrn. Und da hat er mit dem Herrn darüber gesprochen. Herr, da ist ein Mann, ein Assyrer, ein König, der will Böses über uns sagen. Und er redet Böses über dich. Horch dir mal an, was der alles Böses sagt. Und dann breitet er seine ganze Sorge alles vor dem Herrn aus. Es ist gut, wenn wir das machen. Nicht sagen, ach Herr, du weißt ja, mich bedrückt das. Du weißt ja alles, was ich denke. Nicht so. Der Herr möchte gern mal hören, was ich denke. Der Herr möchte sich das anhören. Es ist auch gut für mich, wenn ich das klar formuliere. Das hilft mir auch selber. Aber es ist auch gut für den Herrn. Dann erzähle ich ihm das alles. Und nachher, nachdem wir ihm alles erzählt haben, das Dritte ist, die Sorge abgeben. Abgeben und dort lassen. Sag so, Herr, jetzt ist es dein Problem. Jetzt ist es nicht mehr mein Problem, jetzt ist es dein Problem. Und ich weiß, du wirst es richtig, du wirst schon richtig umgehen mit diesem Problem. Dann darf man das einmal grundsätzlich abgeben und darf dem Herrn das weitere Vorgehen überlassen. Unsere ängstlichen menschlichen Sorgen abgeben. In sein liebevolles Sorgen für uns. Und es gibt so viele Dinge, oder? Der eine meint, die Planeten crashen irgendwo zusammen und plötzlich wird bei uns überall der Strom ausgehen. Und der andere sagt, nein, es gibt einen Finanzcrash und dann geht überall das Geld aus. Und der andere sagt, es gibt einen Ehecrash oder irgendwas. Alles möglich malt man sich aus. Nein, dem Herrn überlassen. Darf ich hier ganz kurz etwas einfließen lassen, was der Herr Jesus über das Sorgen gesagt hat. Nur 6 Punkte, aber die sind nicht lange. Ich darf sie erwähnen aus Matthäus Kapitel 6. Erstens, der Herr Jesus hat gesagt, Sorgen machen ist Sünde. Ängstlich sich Sorgen machen ist Sünde. Warum? Weil er es dreimal gebietet, nicht zu sorgen. In Matthäus 6, Vers 25 und Vers 31 und Vers 34 sagt er dreimal, sorget nicht. Zweitens, Sorgen machen ist unangebracht, weil wir einen Vater haben. Matthäus 6, Vers 32, der Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Der Vater weiß, dass ihr dieses alles braucht. Wir haben einen Vater. Wenn wir einen Vater haben, dann brauchen wir uns nicht sorgen. Ich erinnere mich noch an unsere kleine Christina, damals 6 Jahre alt. Die war mit mir unterwegs. Wir fuhren von Österreich in die Schweiz. Die Mama war in der Schweiz. Und dann hatte sie so Sorgen, dass die uns nicht abholen am Bahnhof. Und ich sagte, Herr Wart, wir werden dort noch anrufen, irgendwo dazwischen. Und sie hat sich so Sorgen gemacht, dass wir irgendwie nicht ankommen rechtzeitig. Der Zug hatte Verspätung. Wir kamen ein paar Stunden zu spät. Es war so viel Schnee überall gelegen. Und da war alles ein Chaos, ein Verkehrschaos. Und die hat sich Sorgen gemacht. Die hat doch einen Vater, der steht neben ihr. Warum muss sie sich jetzt sorgen? Das war unvernünftig von ihr. Sie darf doch dem Vater vertrauen. Und wir haben einen viel besseren Vater, einen himmlischen Vater. Drittens, Sorgen machen ist nutzlos, weil es gar kein Problem löst. Matthäus 6, Vers 27, wer von euch kann dadurch, dass er sich sorgt, sein Leben um ein paar Zentimeter verlängern? Wenn wir unser Leben anschauen wie ein Metermaßstab und sagen, das Leben geht so lang, kannst du durch dein Sorgen das Leben um 5 Zentimeter verlängern? Oder um 5 Jahre verlängern? Nein. Warum sorgen wir uns dann? Das sagt der Herr Jesus. Es ist also völlig nutzlos, sich die Sorgen zu machen, was in der Zukunft sein wird. Ja, aber was ist, wenn der Finanzcrash dann doch kommt und wenn der Gefrierschrank dann nicht mehr funktioniert und der Strom nicht da ist und dann muss ich das sehen, was mache ich mit all den Sachen, die im Gefrierschrank sind und so weiter. warum denn diese Sorgen machen? Jetzt ist der Strom noch da, also dann bleiben wir dabei und beten wir, kommen wir zum Vater. Viertens, Sorgen machen ist heidnisch. Es offenbart Unglaube. Nach solchem allen trachten die Heiden. Was sollen wir essen, was sollen wir anziehen in 10 Jahren? Was wir in 10 Jahren essen, das ist jetzt wirklich nicht wichtig, oder? Ja, aber ich muss doch Vorsorge treiben. Vorsorge? Der Herr Jesus ist die Vorsorge für was in 10 Jahren geschieht. Das ist heidnisch. Nach solchem allen trachten die Heiden. Fünftens, Sorgen machen ist kraftraubend. Vers 34. Das Morgen wird für sich selbst sorgen. Für den heutigen Tag ist seine Plage genug. Es reicht, dass wir uns für den heutigen Tag kümmern. Wir müssen uns nicht für morgen kümmern. Das heißt nicht, dass wir im Sommer nicht ernten dürfen, damit wir im Winter dann etwas im Kühlschrank haben. Nein. Das ist klar. Wer im Sommer nicht erntet, der ist einfach nicht weise. Denn wenn man im Sommer ernten kann, dann soll man im Sommer ernten und dann soll man dann das einmachen oder in den Tiefkühler legen und da hat man im Winter genug. Aber darum geht es nicht. Er spricht hier von dem sich Sorgen machen, ängstlich Sorgen machen um die Zukunft. Nicht um das Jetzt, um das Heute. Sechstens. Also fünftens, Sorgen machen ist kraftraubend. Es vor lauter Sorgen für die Zukunft nimmt es mir die Kraft von heute weg. Ich muss aber für heute da sein, nicht für die Zukunft. Sechstens, Sorgen machen ist ungesund und es verschont mich vor mindestens 3 Nervenzusammenbrüchen. Möchten Sie wissen, wie die lauten? Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo die Motte und der Rost und die Diebe sind. Also die Diebe, die wollen wir das nehmen, was ich besitze. Die Motte, die wollen wir das nehmen, was ich anziehe. Und der Rost, wollen wir das nehmen, was ich fahre. Und was bleibt dann noch übrig? Ja, das ist menschliches Denken. Wir sammeln uns Schätze im Himmel und wir arbeiten für diese Zukunft. Und das ist wirklich eine Anlage, eine gute Anlage. Dort bekommen wir 100, wie war das? Das Zehnfache, 10.000%, das Hundertfache, 10.000%. Gott gibt uns 10.000% Zinsen. Stellen Sie sich das vor. Er sagt, wir werden das hundertfältig wiederbekommen. Und hundertfältig ist 10.000%. So einen hohen Zinssatz habe ich bei noch keiner Bank bekommen. Im Gegenteil. Ja. Nullzins, oder wie heißt das jetzt? Ja. Also, nicht sorgen. Jetzt weiter, Vers 8 und Vers 9, jetzt kommen wir zum Text zurück, wir sind in 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachet. Jetzt kommt ein weiterer Aufruf, nicht nur zur Demut, sondern zu Nüchternheit und Wachsamkeit. Merken Sie, dem Apostel Petrus ist das sehr wichtig und dem Heiligen Geist auch, dass er das hier schon das zweite Mal, eigentlich sogar das dritte Mal sagt. Denn er hat schon in Kapitel 1, Vers 13 gesagt, dass wir nüchtern sein sollen. Er hat in Kapitel 3 gesagt, dass wir nüchtern sein sollen. Und er sagt hier, dass wir nüchtern sein sollen. Im Kapitel 5. Schön verteilt. Was heißt das? Die Sinne nicht zu stark beschäftigen mit dem Diesseitigen. Wir brauchen Kraft und Scharfsinn für das Geistliche, nicht für das Diesseitige. Isaak hatte keinen Scharfsinn für das Geistliche. Der war nicht nur äußerlich blind gegen Ende seines Lebens, er war auch innerlich blind und hat fast den Falschen gesegnet. Aber Jakob, als er alt war, was hat er gemacht? Als seine Söhne kamen, seine Enkelsöhne, und er sie segnen sollte, hat er genau gewusst, wie man segnet und wem man segnet. Ja? Den Jüngeren vor den Älteren hat er gesegnet. Scharfsinn, geistlicher Scharfsinn. Und wenn wir nüchtern sind, wenn wir uns nicht zu stark auf das Diesseitige ausgerichtet haben, dann werden wir richtig denken. So hilft uns Gott, dass wir richtig denken und dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Und seid wachsam, sagt er hier, seid wachsam, das heißt Acht geben, nicht einschlafen. Hier spricht einer, der ist einmal eingeschlafen. Der hat zweimal geschlafen, als er nicht hätte schlafen sollen. Einmal im Garten Gethsemane und ein anderes Mal, wo hat er noch geschlafen? Der Petrus? Am Berg oben. Einmal im Garten und einmal im Berg. Da war höchst wichtig, was hier geschah am Berg. Der Herr Jesus wurde verherrlicht, verklärt und die Jünger wurden müde und schliefen weg. Seid wachsam. Wachsam auf die, es geschieht viel in der geistlichen Welt und viele Menschen verschlafen, merken nicht, was in der geistlichen Welt geschieht. Es geschieht so viel, Gott tut so viel. Und da gibt es manche Christen, die sagen, Gott tut überhaupt nichts. Es geschieht nichts. Ich sage, woher weißt du, dass nichts geschieht? Es geschieht sehr viel. Du musst mal ins Gebet gehen. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. 1. Timotheus 4, Vers 16. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Achtet auf euch selbst und auf die Herde. Achtet auf die Geschwister. Haltet Ausschau. Da ist vielleicht Gefahr. Seid wachsam, weil euer Widersacher, der Teufel, umhergeht. Der Teufel, das ist kein Name, das ist sein Titel. Das heißt Feind oder Opponent. Diabolos auf Griechisch, das heißt nicht Durcheinanderwerfer, sondern Querschießer. Einer, der dagegen wirft. Also die werfen alle in die Richtung und er wirft in die andere Richtung. Einer, der dagegen wirft, einer, der sich widersetzt. Widersacher, übrigens auf Hebräisch heißt das Satan, Hasatan, der Satan. Das ist kein Name, das ist ein Titel oder das ist eine Bezeichnung. Heißt Feind, Widersacher. Und Teufel heißt auch Feind, Widersacher. Das eine griechisch und das andere hebräisch. Und dieser Widersacher, der geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, wie gehen die Löwen vor, wenn sie Beute machen wollen? Ich habe gehört, die Männchen brüllen und die Männchen schrecken die Beute auf und die Weibchen warten inzwischen auf der anderen Seite. Und dann schlagen die zu, holen sich die Beute. Hier müssen die Frauen mehr arbeiten als die Männer, bei den Löwen. Bei manchen Menschen ist das auch so, da müssen die Frauen mehr arbeiten als die Männer. Aber der Satan geht so vor, er brüllt und er schlägt zu. Er ist hier beides, wie ein männlicher Löwe und wie ein weiblicher Löwe. Er tut es zur gleichen Zeit, er hat viele Mithelfer. Er möchte uns aufschrecken, er möchte uns einschüchtern, er möchte uns, dass wir uns viel beschäftigen mit ihm. Und dann kriegen wir Angst mit dem Bösen. Man könnte sich viel beschäftigen mit dem Bösen in der Welt. Und was geschieht dann? Da kriegen wir Angst und machen uns Sorgen. Ist das richtig? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mich eine Zeit lang sehr, sehr viel mit der ganzen Freimaurerei und allem Bösen, was so in der läuft in der Welt und die Hochfinanz, habe ich mich mal befasst. Und da habe ich gemerkt, was machst du? Was machst du? Vergeudest deine kostbare Zeit, um das Böse in der Welt zu untersuchen? Wozu denn eigentlich? Kannst du es ändern? Nein. Also lass es. Konzentriere dich auf die Verkündigung des Evangeliums, konzentriere dich auf die Bibel, konzentriere dich, dass Christus den Menschen groß gemacht wird, dass viele Menschen den Herrn finden, geistlich kämpfen. Der Feind sucht jemanden, um ihn zu verschlingen, heißt es hier. Er sucht Einzelne, er sucht jemanden. Er sucht, ist da irgendeiner in den Reihen, den ich verschlingen könnte? Er geht da durch, sucht sich, wo sind die Schwachen, die man packen könnte? Und er sagt, passt auf, haltet zusammen. Er versucht, die Herde auseinander zu sprengen. Halten wir zusammen. Ich habe gehört in einer Gemeinde, da sind Geschwister weggegangen von der Gemeinde wegen irgendwelchen Endzeitfragen. Weil der hat gemeint, die 70. Woche Daniels bedeutet dies und der andere bedeutet was anderes. Und wegen so einer Frage sind die weggegangen von der Gemeinde. Stellen Sie sich das vor. Das zahlt sich doch überhaupt nicht aus. Da kündigt man nicht die Gemeinschaft auf wegen solcher Nebensächlichkeiten. Der Löwe versucht sie zu verschlingen und dann sind sie ohne Gemeinde irgendwo, ganz alleine und der Feind greift sie an. Wir wollen zusammenhalten, Schulter an Schulter stehen und uns nicht voneinander lassen, auch wenn der andere vielleicht nicht immer so angenehm ist. Wir halten zusammen, wegen Christus. Vers 9, dem widerstehet, also dem Feind muss man widerstehen. Wie kann man widerstehen? Manchmal muss man ihm widerstehen durch Fliehen, zum Beispiel bei sexuellen Sünden, Versuchungen, da muss man fliehen. Josef hat uns das vorgezeigt, wie das geht. Fliehen, da besteht der Widerstand in Flucht. Aber manchmal gibt es Dinge, der Feind sagt eine Falschheit, eine Lüge. Und wir müssen sagen, Gott aber sagt so. Wie hat der Herr Jesus Christus widerstanden? Gott aber sagt so. Fertig. Keine Diskussion. Gott sagt so. Der Herr Jesus hat einfach zitiert. So sagt Gott. Fertig. Und wir halten an dem fest, was Gott sagt. Wir gehen gar nicht auf die Argumente des Feindes ein. Wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Ja, meinst du, sollte ich wirklich, könnte es sein, dass ich der Bibel nicht wirklich vertrauen kann? Könnte es sein, dass Gott es nicht so gut meint mit uns? Gott aber sagt so. Es gibt niemanden, der uns so liebt wie Gott. Dem widersteht, fest im Glauben, gefestigt. Im Vertrauen auf Christus, im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf die Heilige Schrift. Deshalb müssen wir sie kennen, lesen, nachdenken. In dem Wissen, dass sich dieselben Leiden vollziehen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Alle Christen leiden, alle haben ein Leiden. Welch gutes Wissen, der eine so, der andere dort. Jedem, so wie der Herr es verteilt hat, ich bin in eine große Leidensgemeinschaft gestellt, ich bin nicht allein. In der ganzen Welt gibt es nur eine einzige Bruderschaft, das ist die Bruderschaft Jesu Christi. Das sind alle Gläubigen der ganzen Welt. Und dort bin ich hineingestellt. Und die hat ein gemeinsames Leiden. Dann wollen wir daran festhalten. Am Wort Gottes bleiben, im Gebet bleiben, in einem heiligen Wandel bleiben und auf diese Weise widerstehen. Wir kommen zum Schluss, Vers 10, das Schlussgebet: Der Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus rief, er selbst mache euch, nachdem ihr ein weniges gelitten habt, heil oder tüchtig. Er festige euch, stärke euch, gründe euch. Also hier, Gott wird hier noch einmal genannt als wunderbarer, mit einem wunderbaren Titel, der Gott aller Gnade. Das heißt, es ist der Gott, der dir alles schenkt. Noch einmal betont er, es geht nicht um Leistungen. Gott ist stark genug zu helfen in jeder Situation und er ist willig genug zu helfen in jeder Situation. Herr, willst du? Was hat der Herr Jesus gesagt? Herr, willst du mich reinigen? Was hat der Herr gesagt? Ich will. Herr, willst du mir helfen? Ja, ich will. Ich bin da. Komm zu mir. Dieser Gott, der selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, es ist kurz. Ich weiß, wenn man leidet, da kommt einem jede Minute wie eine Ewigkeit vor oder wie eine halbe Ewigkeit, wenn man schwer zu leiden hat. Aber er sagt, weißt du, im Vergleich mit der tatsächlichen Ewigkeit ist es nur kurz. Die Leidenszeit hier fällt nicht ins Gewicht gegenüber das große Gewicht der Herrlichkeit dort, 2. Korinther 4. Er wird euch zurüsten, festmachen, stärken, funktionstüchtig machen, sodass ihr dienen könnt. Ihm gebührt die Ehre und die Macht in alle Ewigkeit. Durch Silvanus, der ein treuer Bruder ist, wie ich achte, habe ich euch in kurzer Form geschrieben, 5 Kapitel, so kurz war es jetzt auch nicht, aber ist doch für ihn kurz, er spricht kurz und prägnant. Stichwortartig hat er geschrieben und aufgerufen und feierlich bezeugt, dass dieses die wahre Gnade ist, in die ihr getreten seid und in der ihr steht. Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Die Miterwählte in Babylon, was heißt das? Er sagt, die babylonische Gefangenschaft ist noch nicht zu Ende. Wir sind noch nicht im Heimatland, wir sind noch in der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden waren ja früher in der babylonischen Gefangenschaft. Und nach 70 Jahren war die zu Ende, dann sind sie ins Heimatland zurückgekehrt. Und er sagt, aber unsere babylonische Gefangenschaft, die ist noch nicht zu Ende. Und wir grüßen euch aus Babylon. Ja, und die anderen wohnen auch noch in Babylon, im babylonischen Reich, also ein Bildwort gesprochen. Ja. Die Mitauserwählte, ist auch ein Bildwort. Wir sind auserwählt für die Ewigkeit, erwählt für diese herrliche Ewigkeit in Christus Jesus. Weil Christus hat uns, in Christus sind wir Erwählte, wenn wir in Christus hineingekommen sind. Grüßt euch Markus, mein Sohn. Das ist der Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Herzlich heißt das. Friede euch allen. Friede euch allen. Aber bitte, Friede kann man nur haben, wenn vorher die Gnade da ist. Ohne Gnade keine Friede. Kein Friede. Ohne Gnade, bevor sie nicht zu Christus gekommen sind und Gnade haben, Vergebung haben ihrer Sünde, können sie keinen Frieden haben. Zuerst Gnade, dann Friede. Also, Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Amen. So soll es sein. Damit wollen wir schließen. Amen.